größte Erfolg war schon das, das war unter Bundeskanzler Karl Nehammer, dass die 4,5 Milliarden bis 2030 für die Vereinbarkeit Beruf und Familie zur Verfügung gestellt wurde. Also sind budgetiert. Wir haben jetzt das Thema, dass man das, dass es sozusagen abgeholt werden muss, aber bis dato, und das ist auch ein Zeichen, dass man so, dass man Budget zur Verfügung stellt und wirklich in diesem Ausmaß, dass man sagt, dieses Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie ist ein Thema. Gell? Und Unternehmerinnen sind wichtig. Ich meine, wir sind über 150.000 Unternehmerinnen in ganz Österreich, in Personengesellschaften.
Wenn man auf der Suche nach leidenschaftlichen Unternehmerinnen ist, dann kommt man an Martha Schulz in Tirol definitiv nicht vorbei. Seit gut 38 Jahren ist sie neben ihrem Bruder Heinz Schulz Geschäftsführerin der Schulz Gruppe im Zillertal. Das Unternehmen zählt zu den größten privaten Seilbahnbetreibern in Österreich und betreibt neben den Seilbahnen auch mehrere Hotels, Gastronomiebetriebe, einen Golfplatz, der ist in Mudanz im Zillertal, und auch ein Bauunternehmen gehört dazu. Und trotz der hohen Verantwortung, die Martha Schulz für das Unternehmen trägt, denn das Unternehmen beschäftigt in Spitzenzeiten über 800 MitarbeiterInnen, ist sie auch abseits der Schulz-Gruppe sehr, sehr aktiv. Denn ihre Leidenschaft ist eben nicht nur das Unternehmertum, sondern auch die Interessensvertretung. Denn da kann man die Zukunft aktiv mitgestalten. Sie ist unter anderem Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft und sie ist Präsidentin der Julius Raab Stiftung. Im Podcast-Interview spreche ich mit Martha Schulz über die Entwicklung des Familienunternehmens der Schulz-Gruppe, wie auch die Übergabe in die nächste Generation stattfindet. Wie war ihr Weg zur Frau in die Wirtschaft und was waren eigentlich so ihre größten Erfolge als Interessensvertreterin? Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Martha Schulz. Wie ist die Schulz-Gruppe entstanden, Frau Schulz?
Ja, eigentlich durch meine Eltern. Meine Mutter war schon eine leidenschaftliche Gastgeberin, die war eine der jüngsten Unternehmerinnen im Zillertal. Die hat mit 17 Jahren einen Eissalon eröffnet, abstammend von einer Familie, von einem Bauernhaus, von der Landwirtschaft mit Gräserei. Und sie hat dann 1960 den ersten Eissalon im Zillertal eröffnet. Also das Unternehmerinnen-Gen lag ja schon im Blut. Und ja, und die haben, also meine Eltern haben sehr früh geheiratet. Meine Mutter war 19. Mein Vater war 21 und die haben dann beide zusammen im Tourismus die Zukunft gesehen und haben dann relativ schnell eine Frühstückspension gebaut in Fügen. Und ja, also es waren eigentlich leidenschaftliche Gastgeber. Also auch, es hat ihnen beide sehr Spaß gemacht, das kann ich mir als Kind erinnern. Ich meine, wir waren dann schon drei kleine Kinder und die Mama hat noch eben diesen Eissalon und die ist den Export, den Käseexport gemacht von Bergkäse und Emmentaler. Mein Vater war damals in der Bank. Also die waren schon sehr umtriebig. Aber als Kind kann ich sagen, sie waren leidenschaftliche Gastgeber, weil ja, es waren auch wir Kinder mitten unter den Gästen, wie das halt damals so der Brauch war. Eigentlich muss ich sagen, ja, sehr, sehr weltoffen, sehr tolerant, sehr liberal. Für uns auch eine wunderbare Zeit.
Wann wurde bei Ihnen das unternehmerische Gen erweckt, zum Leben erweckt?
Das kann ich jetzt nicht ganz so sagen. Vielleicht, ja, so als Teenageralter, aber was mir gefallen hat, also diese Liebe zu den Menschen, weil ich habe es einmal sehr genossen, wenn Gäste gekommen sind, habe mit denen dann auch als kleines Kind immer gefrühstückt, habe ihnen dann so die Vorschläge gemacht, was wir als Tiroler gern haben, also Besuch vom Schloss Stratzberg oder auf dem Berg, auf die Almhütte, und habe mich dann meistens selbst dazu eingeladen. Also bin da mit den Gästen dann immer mit, also ich habe ganz Tirol schön kennenlernen können, weil mir immer eingeladen. Also ich immer selbst eingeladen habe, mit den Gästen, also sozusagen den Ausflug zu machen.
Wann sind die ersten Skilifte dazugekommen oder die ersten Skigebiete?
Unser Vater war damals Geschäftsführer von der Raiffeisenbank in Fügen und hat gemeinschaftlich mit der Gemeinde und dem Tourismusverband die Spieljochbahn in Fügen, die mittlerweile wieder zu uns, zum Unternehmen gehört, entwickelt und ausgebaut. Ich glaube, da hat er das kennengelernt, was es heißt, ein Skigebiet zu erschließen und auch eben es zu managen. Und dann 1978 hat er gemeinschaftlich mit meinem Großvater dann das Skizentrum Hochzillertal in Kaltenbach entwickelt.
Sie sind ja dann 1987, glaube ich, in die Unternehmensgruppe eingestiegen, oder? Oder in das elterliche Familienunternehmen?
Ich bin schon 83, also ich habe 83 meine Schulausbildung fertig gemacht, bin dann ins Ausland gegangen und habe dort bei einem großen privaten Reiseveranstalter die andere Seite kennengelernt. Also es war auch ganz spannend. und bin dann ins Unternehmen eingetreten und bin aber dann auch gleich sehr schnell Mama geworden. Also das war dann ganz schön herausfordernd. Das hat mir dann in diesem Bereich einfach auch aufgezeigt, wie schwierig es ist als vollberufstätige Mutter und dann auch relativ bald Alleinerziehende, was es heißt, berufstätig zu sein, weil ich habe meinen Beruf geliebt, aber auch natürlich Mama und das alles unter einen Hut zu bringen, es war wirklich eine große Herausforderung. Und in den Zeiten kriegt man dann eigentlich auch ein bisschen ein dickes Fell. Wir haben damals mit einer Gruppe von jungen Frauen die erste selbstorganisierte Kinderbetreuung im ländlichen Raum in Tirol eröffnet, also entwickelt und eröffnet.
Was würden Sie sagen, wie haben Sie damals dann diese Zeit überstanden? Wie hat es gelungen?
Also mit wenig Schlaf, mit einer dicken Haut, mit einem dicken Fell und der Unterstützung, eigentlich muss ich sagen, meiner Familie. Also wie wir da begonnen haben, diese selbstorganisierte Kindergruppe eben auf die Beine zu stellen, und zwar für Kleinkindbetreuung und auch natürlich ganzjährig und ganztägig. Also da haben wir schon, also von bis zu so eine wie ich, hätte auf den Scheiterhaufen verbrennt gehört, bis die Frauen können an den Herd. Also habe ich alles serviert bekommen. Hat man das aber dann auch gemerkt, muss ich auch ganz offen sagen. Und da habe ich wirklich Unterstützung von zwei, drei großen Unternehmer, also Herren, also eigentlich muss man sagen, Patriarchen, also und eben auch von meinem Vater, von meiner Familie habe ich da Unterstützung erhalten.
Was würden Sie Frauen mitgeben, die was auch mit so wirklichen Konfrontationen oder einfach mit solchen Aussagen konfrontiert sind? Was ist da Ihr Ratschlag an diese Frauen?
Erstens sachlich, also das bitte nicht persönlich und emotional zu nehmen, weil das dann immer dann eine Diskussion schwierig ist, aber schon entsprechend eben die Diskussion aufzunehmen. Und auch sich vielleicht ein bisschen eine dickere Haut anzulegen, das ist das, wo man sagt, man darf es nicht persönlich nehmen. Und ja, aber den Weg gehen, nicht aufgeben.
Und Sie sind ja Ihren Weg weitergegangen, eigentlich in einer männerdominierten Branche, würde ich einfach mal sagen. Also Skigebiete, Skilifte, was ja ein Teil der Schulzgruppe ist, das ist ja schon sehr männerdominiert.
Ja, das war, heute ist es nicht mehr so. Muss man ganz ehrlich sagen, heute gibt es schon Gott sei Dank einige Kolleginnen in den Geschäftsführungen. Und es gibt jetzt auch schon weibliche Betriebsleiterinnen. Zu meiner Zeit war das ein absolutes No-Go. Ich habe dann ab und zu auch ein bisschen Dreck gesagt, ja, dann mache ich halt die Betriebsleiterprüfung. Dann hat man dann gesagt, na, das wirst du nie schaffen. Und dann sage ich, na, das lerne ich einfach. Und dann wird das, na, also grundsätzlich, aber das hat sich Gott sei Dank geändert. Aber ich habe ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich bin mit meinem Vater damals zur Seilbahntagung vom Fachverband der Seilbahnen. Es war natürlich bis auf zwei Frauen, war der Saal voll mit Männern. Und es gab die Begrüßung, sehr geehrte Herren. Und in meiner, ja, sage ich mal, tirolerischen Empathie musste ich aufstehen und gesagt, nein, und Damen sind auch da. Also bin dann selber über mich ein bisschen erschrocken, glaube ich, bin dann rot angelaufen, habe mich niedergesetzt und mein Vater hat dann gesagt, nein, das hast du gut gemacht. Also das war so mein einschneidendes, wo eben sehr geehrte Herren, haben wir gedacht, na, wir sind ja zwei Frauen, also werden wir nicht begrüßt, und bin ich auch schon gesagt, na, aber zwei Damen sind wir auch, also sehr geehrte Damen. Und ja, also das war so mein einschneidendes Erlebnis. Und ja, aber das hat sich auf Gott sei Dank geändert. Und die Herren eigentlich, wie man so schön sagt, wir Frauen müssen ja nicht mit 100%, sondern mit 1000%, wenn wir dann oder sagen wir jetzt 1000, ist übertrieben, aber vielleicht mit 150% Einsatz, werden wir irgendwie dann einmal durch wahrgenommen. Das ändert sich auch. Und bei mir in der Seilbahnbranche war es dann schon so, dass sie mir einfach akzeptiert haben, wahrscheinlich durch meine Leistung und das Know-how, was ich mit eingebracht habe.
Was ich mich gerade gefragt habe, ist, woher haben Sie damals das Selbstvertrauen auch hergenommen? Weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, die was sagen, da ist jetzt eine Ungerechtigkeit, aber dann auch diesen Mut zu haben, einfach aufzustehen und eben zu sagen, dass das nicht korrekt ist. Woher haben Sie damals eigentlich das Selbstvertrauen hergenommen?
Das ist halt nur so, das ist das Temperament bei mir. Ich bin sehr emotional. Und das ist einfach dieses Temperament oder das Gefühl dann der Ungerechtigkeit, wo man dann, das muss dann gleich raus. Also da, es geht mir jetzt ein bisschen besser. Also ich war schon noch temperamentvoller, aber es geht ein bisschen besser jetzt. Aber dieses, ja, das muss dann auf der Stelle, diese Ungerechtigkeit muss dann schnell aus.
Das ist sehr gut. Wie haben sich eigentlich so Skigebiete und Skidestinationen weiterentwickelt? Weil da ist ja auch ein sehr großer Prozess eigentlich dahinter.
Ja, es ist so, also eben damals, wie gesagt, hat man einfach an diesen, da hat man den Sommertourismus im Zillertal ja sehr gut gekannt und dann war eigentlich so gut wie noch kein Wintertourismus. Und das ist schon damals natürlich egal, die Betten in der Frühstückspension, die sind einfach, kann man sagen, vom Oktober bis wieder Mai sind die eigentlich leer gestanden. Und da hat man schon natürlich die Zukunft gesehen, es war schon im Trend, dass dieses Skifahren kommen wird. Und da hat es halt diese hohen Regionen gegeben oder diese weltberühmten Regionen wie der Arlberg und natürlich in der Schweiz die großen Orte. Und man hat dann schon, also zwar unsere Eltern waren da auch Visionäre, die einfach gesagt haben, nein, das ist, also das wollen alle mal Skifahren, das muss auch leistbar sein. Und da hat man eben dann begonnen, diese Skigebiete zu erschließen, um einfach am Wintertourismus teilzunehmen. Also die Idee war damals schon von dem ganzjährigen Tourismus.
Wie war dann eigentlich der Einstieg in die Geschäftsführung 2004 gemeinsam mit Ihrem Bruder? Wie war dann da die Rollenverteilung? Wie findet man dann den gemeinsamen Nenner auch?
Ja, da muss ich sagen, da haben sich schon unsere Eltern Gedanken, glaube ich, auch darüber gemacht, wer wie für was geeignet ist oder wo jeder seine Spezifikation hat. Und wir waren ja schon im Unternehmen, wie unser Vater noch die Geschäftsführung und alles gehabt hat. Also wir waren schon in der zweiten Reihe, wir haben schon gewusst, also und haben wirklich, muss man sagen, mit Begeisterung da mitgearbeitet und mit Ideen. Hat auch Diskussionen gegeben, muss man auch sagen, diese Generationsdiskussionen. Mein Vater hätte das vielleicht gern so gemacht und wir sind halt einfach schon ganz andere Wege gegangen, wie es halt heute auch. Also das ist nicht so, dass das einfach ganz ohne Reibungsverluste geht. Und wir waren aber da schon ein eingeschworenes Team, mein Bruder und ich. Und wie man dann, unser Vater ist dann leider ganz plötzlich verstorben. Das war in dem Jahr, wo wir die größten Investitionen getätigt haben. Also da haben wir eine neue Seilbahn gebaut, da haben wir die Kristallhütte gebaut, da sind neue Skilifte gebaut worden. Also es war schon riesig. Und in dem Zeitraum ist er schwer krank geworden und sehr schnell verstorben. Und da haben wir müssen relativ schnell eben von der zweiten in die erste Reihe gehen. Und da waren schon sehr, sehr, sehr große Herausforderungen. Ob das natürlich die Unternehmen, die uns die Finanzmittel, um nicht zu sagen, die Banken zur Verfügung gestellt haben, da ist dann die Frage gekommen, wie geht das weiter in dem Unternehmen? Und da war, muss ich sagen, der ganz große Rückhalt war natürlich schon die engste Familie, aber auch unsere Mitarbeitenden. Die sind mit uns einfach diesen Weg gegangen. Die haben auch gesagt, dezidiert, wir stehen hinter euch, wir helfen euch, wir schaffen das. Ja. Und das war schon sehr motivierend und sehr aufbauend, sehr helfend. Das werden wir auch nie vergessen. Deswegen, wenn Sie mich fragen, warum wir so erfolgreich sind, dann sage ich, das ist, weil wir einfach so tolle Mitarbeitende haben, die voll hinter dem Unternehmen stehen und, ja, und uns den Freiraum haben geben, dass wir ja Visionen in die Wirklichkeit umsetzen können.
Mhm. In Spitzenzeiten, glaube ich, haben Sie 800 MitarbeiterInnen angestellt, oder? Also ist die Zahl korrekt? 800, glaube ich, insgesamt?
Ja.
Ja. 2004 ist ja noch etwas
passiert. Also ich kenne ja nicht mehr, leider kenne ich nicht mehr alle ganz persönlich. Also natürlich kenne ich viele, weil ich immer, weil wir alle aufhören, die Unternehmen unterwegs sind. Also wir sind schon noch ein familiengeführtes Unternehmen. Aber ehrlich, mit alle beim Namen kann ich sie nicht mehr nennen, aber sehr viele, die langjährig, weil wir sehr viele langjährige Mitarbeitende haben. Und die kenne ich natürlich schon. Und da hat man auch immer mal wieder mal eine Zeit auf eine kurze Plauderei.
2004 sind Sie auch zum Vorsitz gekommen, Frau in der Wirtschaft. Stimmt das?
Es ist eigentlich dann 2005 gewesen, aber es war Ende 2000, also unser Vater ist verstorben. Und da waren dann die Wahlen 2005 und da habe ich dann den Vorsitz im Bezirk Schwaz übernommen. Eigentlich ohne meine Anwesenheit. Es sind damals die Bezirks, also meine Mutter war schon bei Frau in der Wirtschaft, wurde eine Nachfolge gesucht und das hat mich schon interessiert, weil wir in der jungen Wirtschaft auch sehr engagiert waren, was wirklich eine tolle Zeit war, ein tolles Netzwerk mit Gleichgesinnten und, also wenn wir österreichweit hat es dann Skimeisterschaften gegeben bei uns im Zillertal, die wir organisiert haben. Und das war echt ein tolles Netzwerk. Dann ist eben der Vater verstorben und dann habe ich gesagt, nein, das geht sich jetzt einfach alles nicht mehr aus. Und da ist dann bei Frau in der Wirtschaft dann eine Nachfolge gesucht worden. Und meine Mutter hat dann den Vorschlag ohne mein Wissen abgegeben, dass sie glaubt, dass das für mich das Richtige wäre. Und dann bin ich angerufen worden und dann habe ich gesagt, nein, bitte nicht, weil eben mein Vater verstorben ist und wir da so beschäftigt jetzt sein werden. Und dann hat man mich einfach gewählt, ohne meine Anwesenheit. Und ich habe dann nicht die Courage gehabt, dass ich sage, nein, ich mache es nicht, weil man irgendwie gedacht hat, nein, das ist auch wieder ein tolles Netzwerk. Und gerade in Zeiten wie diesen ist es ganz gut, wenn man sich vielleicht auch in einem Netzwerk austauschen kann. Wenn es nicht immer so rosig läuft, sondern wo man einfach dann auch die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, weil andere haben ja auch nicht immer nur rosige Zeiten in ihren Unternehmen. Und dem war dann auch so. Also ich bin da in einer tollen Runde oder in ein tolles Netzwerk dann aufgenommen worden. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Wir haben eben viele verschiedene Themen aufgearbeitet. Das war eigentlich, muss ich sagen, damals schon die richtige Entscheidung, obwohl ich zuerst nicht ganz dran geglaubt habe.
Gab es zwischenzeitlich einmal den Moment, wo Sie gedacht haben, Sie treten von dieser Position zurück, weil Sie sind ja nach wie vor noch tätig bei Frauen der Wirtschaft?
Ich bin jetzt bundesweit, also damals war ich im Bezirk. Ich bin dann gewählt worden zur Landesvorsitzenden in Tirol und 2015 habe ich den Bundesvorsitz für Frauen der Wirtschaft übernommen. Aber immer auch mit dem Hintergedanken, was bewegen zu können. Seit der Zeit, seitdem ich Alleinerziehende war, seitdem ich so als junge Frau in ein Unternehmen in die Geschäftsführung eingetreten bin, habe ich schon die ganzen Seiten, habe ich immer die zwei Seiten gesehen. Einerseits die Möglichkeit, wirklich viel zu tun, sich im Unternehmen einzubringen, ein Unternehmen weiterzubringen, aber auch natürlich die Schattenseiten, die damit verbunden sind. Und da wollte ich einfach eben verkrustete Rollenbilder aufbrechen. Da bin ich heute immer noch dran, also da sind wir immer noch nicht dort, wo wir hinkommen. Das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie, ganzjährig, ganztägig, flächendeckend in ganz Österreich, auch in den Randgebieten, im ländlichen Raum. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich halt in Wien bin oder ob ich jetzt, nehmen wir mal, hier im Zillertal oder vielleicht in Karlsruhe am Großglockner bin. Das ist immer noch mein großes Anliegen. Da einfach, es ist schon einiges passiert, auch was Unternehmerinnen anbelangt insgesamt. Weil, ich meine, da gibt's noch Thema zum Wochengeld, wo wir noch nicht gleichgestellt sind. Also es gibt noch viele Themen, wo ich noch nicht fertig bin oder die ich noch nicht ganz abgearbeitet habe. Deswegen bin ich auch noch mit voller Leidenschaft und Engagement dabei. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder gewählt werde.
Was war Ihr größter Erfolg in dieser Zeit? Also Sie haben ja einiges bewegt, einiges geschafft. Was war so der größte Erfolg?
Der größte Erfolg war schon das war unter Bundeskanzler Karl Nehammer, dass die 4,5 Milliarden bis 2030 für die Vereinbarkeit Beruf und Familie zur Verfügung gestellt wurde. Also sind budgetiert. Wir haben jetzt das Thema, dass es sozusagen abgeholt werden muss, aber bis dato, und das ist auch ein Zeichen, dass man Budget zur Verfügung stellt und wirklich in diesem Ausmaß, dass man sagt, dieses Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie ist ein Thema. Gell? Und Unternehmerinnen sind wichtig. Ich meine, wir sind über 150.000 Unternehmerinnen in ganz Österreich in Personengesellschaften. Die Geschäftsführerinnen in den Kapitalgesellschaften haben wir da noch gar nicht mit dabei. Also da sind wir noch mehr. Jetzt zweite Unternehmen wird von einer Frau gegründet. Also da sind wir schon eine Wirtschaftskraft. Und da muss man halt die Rahmenbedingungen auch so legen, dass genau die Frauen da auch weiterhin und gut tätig sein können, dass sie ihre Unternehmen weiterentwickeln können, dass sie Innovationen am Markt bringen. Also das sind ja alles Themen, wo wir wissen, dass sie wichtig sind und da muss man die Rahmenbedingungen einfach auch dazu zur Verfügung stellen. Und das ist eben mein Aufgabenbereich. Und der größte Bereich, was sicherlich ist, es gibt, hat viele kleinere auch Erfolge gegeben, zum Beispiel auch das Thema Herbstferien. Das ist mir nur jetzt, weil sie erst vor kurzem waren, habe ich daran gedacht, dass wir das eigentlich damals evaluiert haben, dass es in ganz Österreich einheitliche Herbstferien gibt, weil das war vorher ein Riesenthema, ne? Also da hat Niederösterreich andere freie Tage gehabt wie Wien und Tirol wieder andere oder in die Bezirke dann auch noch. Das ist einfach für Familien oder für berufstätige Frauen. Und da nehmen wir jetzt nicht nur die Unternehmerinnen, sondern wirklich die berufstätigen Frauen. Für die war das einfach eine Hartz-IV-Geschichte.
Wie oft wurde Ihre Geduld auf die Probe gestellt während dieser Zeit bisher?
Geduld ist jetzt mir nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Und das ist, glaube ich, bei den Unternehmerinnen ja, wahrscheinlich also mehrere, da bin ich nicht die Einzige. Also das ist die tägliche Herausforderung für mich, dass ich mich in Geduld üben, auch lerne. Es geht jetzt ein bisschen besser, weil ich schon lange geübt jetzt habe.
Das ist schön zu hören. Sie sind ja auch Vizepräsidentin von der Wirtschaftskammer Österreich. Also Sie versuchen ja wirklich viel zu bewegen. Also seit 2010, glaube ich.
Ja, genau. Und da liegt natürlich der Fokus bei mir schon natürlich bei den Unternehmerinnen. Und einerseits natürlich liegt mir der Tourismus schon alle und auch alle Branchen die mit dem Tourismus zusammenhängen, wo ich einfach auch mein Know-how einbringen kann, auch aus meinem täglichen Beruf, weil mein Brotberuf ist natürlich schon, also ich bin mit Leidenschaft Unternehmerin. Ich sage immer, das ist meine DNA und da versuche ich schon, Veränderungen einzuleiten und auch eine Unternehmerin oder auch eine Vizepräsidentin aus dem ländlichen Raum. Meistens kommen sehr viele natürlich nicht nur aus dem ländlichen Raum und ich sage, es ist ein Unterschied, ob ich halt Unternehmer im ländlichen Raum bin oder ob ich im urbanen bin. Das sind einfach nur ganz andere Gegebenheiten und diese Sichtweise und dieses Know-how will ich da einfach einbringen.
Was man bei Ihnen raushört, Sie machen das ja überhaupt nicht zum Selbstzweck. Also Sie haben eigentlich alle Rollen inne, um wirklich für das große Ganze etwas zu schaffen, oder?
Eigentlich schon. Also eben wie gesagt, wie da in diesem, weil ich kenne die, was es heißt, alleinerziehende Mutter im Tourismus und Unternehmerin zu sein. Und da habe ich mir einfach, das war für mich das Thema, da muss ich meinen Beitrag leisten, dass sich da was verändert. Und wenn ich halt meine Enkeltochter anschaue oder meine Enkelkinder anschaue, dann denke ich mir, ja, es gibt noch einiges zu tun. Vielleicht schaffe ich es, dass es dann in diesen Zeiten, wenn die vielleicht selbstständig sind, dass es dann einfach Verbesserungen gibt.
Was versuchen Sie konkret noch zu erreichen? Also wenn Sie jetzt noch eine Sache verändern könnten, was wäre das?
Das ist das Wochengeld von Unternehmern, also von in Personengesellschaften, weil bis dato, und das ist einfach eine Ungleichheit, das ist einfach nicht Fair Play, dass wenn eine Unternehmerin ein Wochengeld bezieht, muss ihr Unternehmen ruhen. Und das kann es nicht sein. Mhm. Ja? Also dann, weil sie hat eh schon mehr Kosten und sie hat die Verantwortung, weil das Unternehmen soll ja nicht sterben, unter Anführungszeichen, sondern wenn sie in Karenz, also wenn sie Wochengeld bezieht, dann muss das und sollte das Unternehmen ja weiterlaufen können. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder ich beziehe Wochengeld oder ich lasse das Unternehmen ruhen. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit. Und das möchte ich verändern.
Würden Sie sagen, das Leben ist fair?
Nein, nicht immer. Aber wenn jeder einen Beitrag dazu leistet, dass es fairer wird, dann glaube ich, kommen wir schön langsam weiter. Und bei mir sind es halt einfach, weil ich sieg bei den Unternehmerinnen. Und ja, das kann ja nur jede Mutter oder jedes Kind in gewisser Weise eine Gleichstellung haben, so. Wenn man Wochengeld bezieht, dann soll es zumindest möglich sein, dass das Unternehmen weiterläuft. Man braucht eher einen Ersatz. Es ist eh nicht so, dass man sagt, unternehmerisch tätig sein und Kind kriegen und Karenz und alles unter einen Hut. Das ist ja eine Herausforderung. Da soll man zumindest diese Gleichstellung haben, dass man in Bezug aufs Wochengeld, dass man sagt, das kann man beziehen, aber das Unternehmen darf weiterlaufen.
Sie wurden mir von mehreren Personen empfohlen, weil es immer geheißen hat, Sie sind eine sehr inspirierende Persönlichkeit, was ich auch an dieser Stelle sehr bestätigen kann. Wer hat Sie eigentlich inspiriert? Wer ist Ihre Inspiration?
Inspiration ist, also von Kindheit an war es eigentlich also meine Urgroßmutter. Die hat auf uns kleine Kinder immer geschaut, weil natürlich alle gearbeitet haben. Also meine Mutter und waren ja alle im Einsatz. Vor allen Dingen damals, wie es im Sommer war, in der Landwirtschaft und im Eissalon und so weiter. Das war eine sehr gescheite Frau. Und von der habe ich sehr viel, ja, Inspirationen und auch noch einfach, ja, wie sie sich mit uns unterhalten und hat, wie sie uns ihre Lebensgeschichte erzählt hat, ihre Weisheiten. Das war eine große Inspiration. Und dann natürlich meine Mutter, muss ich auch ganz offen sagen. Also, die war schon ein großes Vorbild. Auch in ihrer Ausgeglichenheit, in ihrer Klugheit. Und dann ist, also was politisch anbelangt oder interessenspolitisch, war es die Hilde Zach. Die Hilde Zach, die hat mich unglaublich begeistert. Also in ihrem Temperament, auch in ihren Entscheidungen. Und ich meine, ich habe einige Sprüche von ihr, also wenn ich sie reden höre, also wenn sie hinter mir stehen würde, immer wieder kommen die daher, wo ich denke, so, das hätte jetzt die Hilde Zach zu mir gesagt oder das hätte sie uns jetzt gesagt. Das war sehr für mich eine wirkliche bereichernde Persönlichkeit. War ja eine der Top-Frauen oder auch der ersten Frauen in vielen Bereichen im Land Tirol.
Was war so das prägendste Zitat, das Ihnen da in den Sinn kommt?
Sie hat gesagt, also wir sollen nicht immer, also wenn wir gefragt werden, sollen wir einfach Ja sagen und nicht stundenlang drüber nachdenken, drüber schlafen oder was nicht. Wem allen fragen. Mhm. Und sagt einfach ja und jetzt nachher das. Also Erst einmal Ja sagen und dann dem überlegen.
Ja. Ja, Mut einfach. Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was Sie begleitet. Mich freut es einfach so sehr, wenn man Ja sagt und sich das einfach zutraut, weil ich habe schon sehr viele hochinteressante Frauen im Podcast gehabt und mich begeistert das immer wieder. Die Frage ist halt, also Sie sagen, die Formel ist einfach Ja zu sagen. Gibt es da vielleicht noch eine Formel, um herauszufinden, wie schafft man Selbstbewusstsein? Wie schafft man Selbstvertrauen? Wie kann man sich auch selbst vertrauen, dass man dieser Rolle oder der neuen Aufgabe gerecht wird?
Da habe ich schon auch einen guten, ja, da war ich einmal bei einem Vortrag bei der Vera Birkenbiel. Die ist leider schon verstorben. Die hat mir damals schon, als junge Frau, und die hat mich sehr beeindruckt und die hat gesagt, man sollte als Frau in der Früh nicht nur Zähne putzen, sondern sich in den Spiegel schauen, ein schönes guten Morgen lächeln und sagen, ich bin gut. Und sie hat gesagt, das wirkt, weil das sind positive Vibes, das wirkt. Ja. Und das hat mir eigentlich auch gefallen, weil man dachte, natürlich gleich, ne? Und ich muss ganz ab und zu sagen, ab und zu muss ich lachen, wenn es so drunter und drüber geht. Und man muss dann auch schmunzeln, gell? Wenn man sich das selber in den Spiegel sagt, dann muss man schmunzeln.
Ja, und das tut gut. Also, ja. Ja, das Leben ist nie so hart, wie man denkt, ja, und man kann es auch mit Freude und Leichtigkeit nehmen. Und ja, Sie bewegen da sehr, sehr viel. Ich habe noch drei Fragen an Sie.
Ich denke, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mir auch in die Wiege gegangen, das ist auch ein Glück von mir, dass ich grundsätzlich ja positiv in die Zukunft schaue.
Trotz dieser ganzen Herausforderungen, also konnten Sie auch 2004, trotz dieser ganzen Herausforderungen, was es gab, positiv in die Zukunft blicken?
Ja, weil einfach im Sinne unserer Eltern dieses Werk weiterzuführen und weiterzumachen. Und ja, also da, das war damals manchmal, es war manchmal aber einfach, und das hat auch voll motiviert, gell? Also das einfach sagt, wir wollen ja das, was uns, was die Eltern bewegt und weitergebracht haben, auch mir weiterbringen. Und eben, ich muss aber auch sagen, das war auch sehr viel, eben wie diese Mitarbeiterten alle zu uns gekommen sind, wirklich gesagt haben, so, wir stehen hinter euch. Wenn man da dann nicht positiv in die Zukunft schaut, dann muss man sagen, dann ist man als Unternehmer am falschen Platz.
Ja. Ja.
Weil am Mut brauchst du so und so.
Ja. Wie übergeben Sie das Unternehmen in die nächste Generation? Was geben Sie der nächsten Generation auch mit?
Das ist schon, also vielleicht schon, dass mir ganz wichtig ist, dass die das genauso mit Leidenschaft, ich meine, in unserem Unternehmen ist jetzt der Sohn meines Bruders, also mein Patenkind, auch mit seiner Frau schon, die sind die, muss ich sagen, machen das schon sehr, sehr gut, bringen sich sehr gut ein. Mein Sohn, der gesagt hat, er will Pharmazie studieren, auch das ist etwas, wo man in einem Familienunternehmen ja manchmal nicht so einfach ist, dass man die Möglichkeit hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das war mir ganz wichtig. Also ganz wichtig, dass mein Sohn seinen Weg gehen kann. Denn er glaubt, dass er richtig ist. Er ist wirklich ein exzellenter Pharmazeut und Apotheker. Ist unternehmerisch sehr gut, also am Weg. Und ja, und da sieht man schon, dass das wichtig ist, dass man schon auch die Jungen seinen Weg gehen lassen muss, aber unterstützen. Weil es war damals nicht so einfach. Also, sagen wir, mein Vater, der ja schon sehr patriarchalistisch war, gesagt, also wie kann das? Der kann ja nicht Pharmazie studieren, wir sind im Tourismus, dann bitte der macht Tourismus oder Technik oder Wirtschaft, aber bitte. Man hat gesagt, nein, auch er soll seinen Weg gehen und soll seine Leidenschaft wirklich ausleben können. Das war bei ihm die Pharmazie. Ja. Und das ist ein sehr, sehr guter, exzellenter Apotheker. Aber es war damals nicht so einfach. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das auch den Kolleginnen und Kollegen gibt und dass man Generationenkonflikte hat und auch ausleben muss. Ich sage immer, da manchmal ist es auch vielleicht ganz gut, wenn man sich einen Mediator dazu nimmt, jemanden, der sozusagen ein bisschen über den Dingen steht, wenn es ein bisschen heftiger wird. Aber ansonsten muss man sich einfach auch ein bisschen selber zurücknehmen und sagen, auch die Jugend soll die Chance kriegen, sich einzubringen. Und ja, ist manchmal nicht so einfach, aber da muss man sich halt auch alle Tage ein bisschen sagen, wenn man sein Unternehmen will, dass es weitergeführt wird, dass es weitergeht, dann muss man auch diese Chancen auftun und sich selber dann ein bisschen zurücknehmen. Und bei mir war das vielleicht dann ganz gut, weil da habe ich dann ein bisschen Kapazität dann frei gemacht, um für Frauen in der Wirtschaft tätig zu sein.
Das werden Ihnen vielen Frauen danken an dieser Stelle, dass Sie dann mehr...
Dass ich diese Punkte alle noch weiterbringe, die ich weiterbringen möchte. Ja.
Welche eine Frage stellen Sie sich, wo Sie denken, es wäre einmal gut, wenn sich jeder über diese eine Frage Gedanken machen würde?
Wie können wir zukünftig besser miteinander umgehen? Also diese Trennung, diese Gesellschaft, die jetzt so klassifizierend ist, dass wir gemeinsam wieder an ein Ziel, an die Zukunft glauben, an Österreich glauben und da auch fair play miteinander umgehen.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und eine Frage habe ich noch an Sie, liebe Frau Schulz. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchten Sie noch sagen?
Was möchte ich noch? Also jetzt zu Ihnen oder insgesamt?
Insgesamt. Das obliegt ganz Ihnen.
Aber das Anliegen ist, dass wir mehr einfach besser wieder miteinander umgehen. Also dass man einfach diesen Respekt vor jedem Menschen, dass wir den wieder finden, so wie es sich gehört, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können.
Ja, ich habe mal gelesen, man muss sich immer in der anderen Person sehen, weil wenn man andere Personen verletzt, dann weiß man auch, man verletzt immer auch sich selbst. Und das hilft mir halt immer, einfach dieses Gemeinsame zu sehen, ja, dass wir alle, wie es der Matthias Strolz einmal gesagt hat, wir alle kommen aus derselben Quelle und wir sind einfach in dieses Leben gekommen, ja, und das ist ein riesiges Abenteuer und wir sollten es genießen und auch einfach gemeinsam genießen, so würde ich es jetzt einfach sagen. Und mich hat es sehr gefreut, liebe Frau Schulz. Vielen, vielen Dank für Ihre wertvollen Worte.
Danke Ihnen, herzlichen Dank. War sehr angenehm, mit Ihnen zu plaudern. War schön, hat mich gefreut.